Willkommen zu Bright New Future zurück, Episode 2.
Vom zweiten Teil.
Vom zweiten Teil.
Der zweiten Staffel. 2-2-2 Schnapszeit. Prost, Jungs.
Prost. Wir sind bei Bier angekommen.
Genau. Irgendwas immer. Ist ja auch schon spät. Ich weiß nicht, wann ihr das hört, aber bei uns ist jetzt 18.05 Uhr. Supi. Wir haben auch noch Johannes Schiebe von Melleboards hier. Und wir haben schon ganz viel darüber gelernt, wie der Markt so funktioniert, was du alles für Herausforderungen gemacht hast. Bevor wir so richtig in die Zukunft starten, würde mich nochmal interessieren, warum du Gründer geworden bist, beziehungsweise warum du angefangen hast, Board zu bauen. Wie kamst du auf die Idee?
Du kannst ewig warten, dass irgendjemand anders macht, oder du machst es halt selber. Und das ist, glaube ich, dieser Gründungspunkt. Also Ungeduld, maßgeblich.
Hast du mal das Internet durchkämmt und nach dem Board gesucht und dann dachte ich, selber.
Also die Idee und dann natürlich das Internet durchkämmt und dann, ach scheiße, es gibt's schon. Und das dann halt bestellt und dann, okay, das ist überhaupt nicht das, was ich vorstellen würde zu fahren. Das war 24 Kilo schwer, wie so ein rollender Panzer. Aber du konntest den Berg schon hochfahren und runter. Und ich habe damals, wie gesagt, in Chemnitz studiert und das erste Erlebnis dort an die Uni zu fahren, also ich habe mich wirklich wie Martin McFly gefühlt in dem Moment. Und das war eigentlich, glaube ich, das, wo dann der Soul begann. Ja, einfach lokal, deine Leute in der Mensa, aber du bist irgendwie schon 10 Jahre mit Future Mobility und dann natürlich dann auch zu gucken, was geht links und rechts, also der ganze E-Mobility-Markt und erneuerbare Energien, das ist halt Wahnsinn, wie nischig und jetzt das immer mehr wichtig wird für unser zukünftiges Zusammenleben auf der Welt, also mit wachsenden Zwergen, die links und rechts hochschießen von der Anzahl her, kommt man halt neuen Konzepten, genauso wie Vertical Planting oder möglichen anderen Geschichten und da verbindet sich das halt sehr gut. Also dieses Gründertypen war eher, hey, gut, kein anderer macht es, jetzt machen wir es selber und cool, das funktioniert ja auch.
Was hast du für eine Grundlage, worauf was hast du studiert?
Ich habe angefangen mit Politikwissenschaft und Betriebswirtschaft und hatte das Glück noch, das rein als Hauptfächer zu studieren, also nicht als Halb-Halb-Kombination, wo irgendwo da sagt, mach mal das. Hab Politikwissenschaft dann aber abgewählt und zu Sportwissenschaft, waren viele hübsche Frauen und irgendwie mehr Interaktion und auch der Geistes-, also war immer noch philosophische Fakultät und der geisteswissenschaftliche Input und eigentlich der Ausgleich zum betriebswirtschaftlichen rosa Hemdchen putzen so. Also das war ganz, mich in Investment Banking Finance so im betriebswirtschaftlichen spezialisiert und dachte mal, die Welt in Zahlen zu beschreiben. Das war dann durch 7 Wochen Bali-Aufenthalt dann komplett ins Gegenteil gerutscht und jetzt ist Melu da.
Wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, du hast dann gesagt, okay, das will ich machen. Jetzt war aber klar, das Produkt ist ein sehr ingenieurgetriebenes Produkt.
Unwahrscheinlich, das war noch nicht am Anfang so. Also ich habe keinen Ingenieurs-Background, also ich kann Plus und Minus unterscheiden, aber dann hört es auf. Das so würde es mein Partner definitiv beschreiben. Und Kilian habe ich in Marokko beim Surfen Ende 2013 kennengelernt, durch einen ganz doofen Zufall.
Ganz guten Zufall, würde ich sagen.
Ja, also ein mega Zufall in dem Stelle, Kimbo, ein australischer Big Wave Surfer, der mir, mit dem ich surfen war und der mir jetzt im Wasser einen BMW-Entwickler kennengelernt, dem muss ich unbedingt mein Board zeigen. Und durch den Zufall ist es dann echt auf der Straße noch passiert, während ich da gerade so einen Shop, Local Shop, das gezeigt habe. Und er fuhr mit dem Auto vorbei, schon auf dem Surfspot hin und hat das nur im Augenwinkel gesehen, sofort in die Bremse rein und kam über die Straße gerannt, ey, was ist hier los? Muss ich mir mal angucken und irgendwie ging das dann über ein Viertel, halbes Jahr und dann hat er noch ein Vierteljahr gebraucht und hat seinen Job gekündigt. Und ist eigentlich der Kommunikator in die technische Welt. Also für mich ist er der Gatekeeper Nerdistan, Master of Nerdistan, wie wir das nennen, auch intern. Ist wirklich so sprachlich, ist es einfach eine Kommunikation. Wenn du ganz viel mit IT machen willst, brauchst du auch jemanden, der einfach IT-Sprache spricht. Und da geht es nicht als Gründer, willst du eigentlich nur den Elefanten in den Kühlschrank haben und nicht im Prinzip dir Gedanken machen, ob jetzt dein Ohr eingeknickt ist oder nicht.
Also so, das ist so. Schönes Bild. Ne? Also Thema Smart City, Mobilität der Zukunft. Also wie siehst du das? Der ja aus in dem Bereich arbeitet und sich damit recht intensiv beschäftigt, Straßen, du kennst dich auch mit den Gesetzmäßigkeiten aus, haben wir eben gelernt. Wie wird sich das in den nächsten 5 bis 10 Jahren in den Stadtkernen entwickeln?
Also in die Zukunft zu gucken, macht natürlich immer diesen Glaspool-Effekt, aber du siehst Tendenzen ja über die letzten Jahre und kannst sagen, entwickeln sich die Tendenzen schneller und maßgeblich ist die politische Umwelt, also die Gesetzgebende, dort halt beeinflussend. Also der Konsum von den Privatpersonen ist ja natürlich da, ob von elektrischen Skateboards, Hoverboards bis E-Bikes. Alle Ranges sind dort schon verfüllt.
E-Surfen gibt es ja auch, eine Elektro.
Genau, auch mit dem Wakeboard, also all das in der Form. Das hat immer mit dem Motor angefangen und ist jetzt halt durch die neuen Akkus und kleineren Motoren halt Electrifies Your City steht in meinem LinkedIn-Account, glaube ich. So, und das ist vor Jahren entstanden so und ist nach wie vor aktuell, dass wenn du in den Städten, Singapur, also globalen Städten, ich meine jetzt nicht das Dorf, wo wir alle irgendwie herkommen, das wird sich natürlich ein bisschen langsamer bewegen, aber in diesen Metropolen, wo der Raum so eng wird, dass du keinen Platz mehr an Parkplätze oder anderes verschwenden willst. Also geh einfach den Weg nach Hause, zähl die Autos, summierst mit 15.000 bis 25.000 Euro pro Auto und dann weißt du, was da für Wert steht. Also Wir sind halt sehr reich in Deutschland. Also,
was siehst du da? Diese gezogenen Grenzen, wo du sagst, okay, hier fängt jetzt der Stadtkern an. Also ganz viele Städte haben ja schon die Stadtzentren beruhigt, indem sie halt gesagt haben, hier kommen jetzt keine Dieselautos mehr rein, hier kommen jetzt grundsätzlich keine Autos mehr rein und so weiter und so fort. Und die wollen dann Fahrradstädte bauen. Also das spielt euch ja so ein bisschen in die Karten.
Das spielt uns voll in die Karten, weil dann kannst du dich nur noch entscheiden zwischen einem E-Bike, einem Segway oder einem Elektroskateboard. In der aktuellen Form. Und ja, ich würde auf jeden Fall ein Elektroskateboard nehmen. Und das ist so die Bewegung, wo wir sagen, die Leute, dieses Skandal, Zero Emission und all das, also per Gesetz sogar verordnet, natürlich haben wir nur bedingte Möglichkeiten, dort auch aktives Lobby vorzuschieben. Da ist eher der Kunde, der sagt, hey, ich nutze es und dann aktiv wird in seiner Stadt, wo er dort wohnt und zum Gesetzgeber oder sich Gruppen zusammenbilden und sagen, das sind hier die super Fahrradwege, wollen wir die noch besser ausbauen. Das sind ja oft dann nur Kleinigkeiten, die du dort verändern musst. Ist ja nicht, dass du so viel Aufwand betreiben musst, wie so eine Autostraße zu teeren. Das ist ja ganz schnell gemacht, so Fahrradwege. Und da ist, glaube ich, das große Potenzial bei den Städten, die das erkennen, weil das ist eine Lebensqualität für die Bürger, wenn die entspannt zur Arbeit kommen und wieder zurück. Wenn du eine Dreiviertelstunde, eine Stunde im Stau stehst, auf dem Weg zur Arbeit und wieder zurück, ich frage mich, also ich laufe 10 Minuten für eine Stunde oder 2 Minuten mit dem Board zur Arbeit. Krass, ich konnte nicht mehr zurück.
So, wie emotional aufgeladen nimmst du das Board-Warenverhältnis zum Beispiel Fahrrad? Also Fahrrad ist ja so ein Ding, so, das hat irgendwie jeder, das ist auch irgendwie convenient, das ist irgendwie Haken dran, das hat jung und alt. Also ein Board ist ja gerade generationsübergreifend mega emotional. Ja? Die Marty McFly-Fraktion, die haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, zum einen und dann vielleicht die Leute, die vielleicht gar nicht mehr fahren können und einfach Angst davor haben, die dann sehr skeptisch sind. Nimmst du das auch so wahr?
Es ist eher ein Respekt und Angst. Also du hast so mehrere, also oft haben wir so ältere Leute, die sagen, ja, das ist nichts mehr für mich. Aber dann haben wir genau die Leute, die sind noch mal 10 Jahre älter als die Leute, die schon sagen, ah, ich werde jetzt älter. Und die sagen, ey, jeder Tag zählt. Also ich habe hab nur ein Leben. Und was will ich mein Leben denn verkümmern oder andere Geschichten? Das sind natürlich oft Unternehmer, die da in dem Denkzyklus nicht so ängstlich sind, aber das geht in die breite Masse über. Und da wirst du unterschiedliche Städten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten haben, die danach ziehen und halt diesen Future Talk schon integrieren. Und da wirst du andere haben, die sind so weit weg vom Gedankengut, weil es halt fremd ist. Es ist neu, es macht Angst erstmal, ich kenne das noch nicht, wie sicher ist das. Und da wollen wir natürlich Sicherheit an erster Stelle stellen, dass du halt kontrolliert mit Made in Germany, mit allen anderen Prozessen, dass wir daran gedacht haben und die Ängste quasi minimieren. Gerade auch durch die hohe Qualität, dass ich sage, wenn ich so schnell fahre, will ich natürlich auch sicher fahren. Argument wieder ganz stark für uns, aber das sind so eine Sachen, wo wir natürlich sehen, wie springt das an in der Zukunft. Wir sehen jetzt schon mehr Potenzial, als dass wir produzieren können, also durch die Städte. Und deswegen glaube ich, ist das eine richtig coole Sache für den Drive, den Metal Drive, aber auch natürlich andere Produkte zu kreieren, so ein Roller oder was dann größer wird. Wäre jetzt hier in Hamburg das Olympiadorf gekommen, unabhängig von Olympia kann man sich streiten, aber dieses Konzept der Stadt war richtig cool, das Auto frei zu entstehen zu lassen mit unterirdischen Zulieferungstunneln und all so den ganzen Geschichten. Da kannst du natürlich da richtig performen. Da geht dann die Lampe an und hey, cool, lass doch das integrieren oder lass den Zyklus dort mit bedenken.
Ja, für den Hamburg kann man sich gut vorstellen. Wir haben jetzt ja irgendwie auch unseren Bohrer, der ja unsere U-Bahn irgendwie gerade buddelt. Und ist natürlich mega gut, ne, für die Stadt zu sagen, okay, komm, wir untergraben einfach die Stadt. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie...
Boston hat das auch mal gemacht, glaube ich. Also Boston ist auch so ein Riesentunnel durch die Stadt und das wurde alles begrünt. Das ist ja das, was wir gerade auch machen, diesen Deckel auf die A7.
Ja.
Also wir sitzen hier in Hamburg, also das ist ein bisschen Hamburg-Talk jetzt, Leute, aber Hamburg wird auf jeden Fall ein bisschen beruhigter.
Ich glaube, das wird in allen Städten in Deutschland passieren, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Jetzt über die nächsten 2021 ist so mein Stichdatum, da wird sich extrem was verändert haben bis dorthin.
Warum dann?
Weil dann alle, also um so ein Potenzial auszuschöpfen, brauchst du natürlich einmal die politische Umwelt, die ist jetzt noch ein ganz starker Gegner von SDVO. Und anderen Geschichten, aber natürlich auch andere große Firmen, die mitwerben, die Mitbereitschaft erzeugen. Und 2021 ist die Automobilindustrie dann am Start, auch wenn wir jetzt denken, die sind schon am Start, aber die spielen jetzt ihre Vorbereitung, ihre Prozesse. Mhm. Und 2021 sind die am Start. Und dann wird dort auch kein Beamter mehr sich gegenlehnen können, sondern dann kommt ein ganz breiter Drive, der dann Bewegung schafft und natürlich auch Impulse setzt.
Wo kommen gerade eure Käufer her? Also, oder auch die Interessenten? Also ist das eher jemand, ich sag mal, der proaktiv auf euch kommt und sagt, ich will mir ein Elektroboard kaufen? Oder ist das eher tatsächlich, dass man sagt, man merkt sowas, keine Roadshow, ob ihr sowas macht oder so, wo man sagt, man bringt die Leute mal auf ein Board und die lernen dann erst, dass es das gibt und wollen es dann haben?
Also wie jetzt bei der Formula E in Berlin hat man schön gesehen, dass natürlich auch eine breite Masse uns gar nicht kennt. Mhm. Man muss das so vorstellen, die Leute sehen das erstmal im Flugzeug. Ja, und jetzt ist es warum ist der Unterschied zwischen Propeller und wir am Düsenjet? Allein, es gibt ja Elektroskateboards, wir alle so als Propellermaschine einordnen, aber warum ist jetzt der Unterschied zu uns mit dem Düsenjet so krass? Und das ist so der erste Aha-Effekt und dann hast du die Leute über die letzten 2-3 Jahre, die uns beobachtet haben, uns mitbekommen haben, die natürlich gewartet haben, bis das Produkt fertig ist. Und deswegen ist es schlecht zu sagen, ob das jetzt durch eine einzelne Aktion wie München, Hamburg oder in Berlin zum Drive bringt, aber online definitiv, also wir sind Hauptfokus online die Leute dort zu erreichen. Wir haben auch Kunden, die haben gar keinen Social-Media-Account. Das ist dann immer die Frage, wie haben die uns gefunden, aber oft über einen Freund und ja, Mund-zu-Mund, die Propaganda ist ein ganz starker Treiber.
Was hat Kickstarter gebracht an Traffic?
Kickstarter, der Spiegel, wir hatten im Kickstarter-Interview oder in der Kickstarter-Zeit ein Interview beim Spiegel gehabt und da hast du gesehen, was PR leisten kann. Mhm. Also wirklich mit Zahlen, die gut abgeschossen sind und nach wie vor vielleicht sogar das beste Interview in der ganzen Zeit. Also weil das ein Redakteur war, der war super affin für das Thema Longboarden und hat einen super Beitrag. Also guckt euch das an, Mellowboards, Spiegel-Artikel, ruhig nochmal googeln, das war 2015. Gibt es seitdem auch wieder ein paar andere und das Produkt ist jetzt fertig. Mhm. Eine lange Reise.
Voll gut. Also das heißt aber, wenn du jetzt sagst, ihr habt entwickelt in Deutschland, so wie ich es verstanden habe?
Designt, entwickelt und produzieren in Deutschland.
Auch batterietechnisch?
Batterietechnisch in der Form, da muss man, also wie gesagt, da sind wir auch ganz offen. Die Zellen kommen aus China, Samsung-Zellen. Du kannst nur noch Zellen in China kaufen. Mhm. Du kommst ja keinen Weg mehr rum. In Warschau sitzen 150 Ingenieure, die das dann zusammenbauen auf dem Level. Und wir kaufen es hier in Hamburg ein. Also der Akkuproduzent wohnt in der Nachbarstraße von mir, aber natürlich sind seine Ressourcenketten optimiert. Und das war natürlich auch bei anderen Partnern immer unser Blickwinkel, wie arbeiten die mit welchen Prozessen. Und da sind beim Akku was am schwierigsten. Aber das sagen wir mal, auf dem Level, wo wir das gestellt haben, da kannst du jeden Bosch-Akku in die Ecke stellen. Also es ist einfach mal zwei, drei Ebenen drüber, weil der super intelligent ist von der Software, die da drauf geschrieben ist und allem so ein.
Aber das ist ein Lithium-Ion.
Lithium-Ion, auf jeden Fall, 99 Watt. Deswegen Erdbeerproof. Okay. Aber Lithium ist so diese.
Du kannst auch dein Telefon damit laden, habe ich gesehen.
Ja, es ist eine Powerbank. Kannst 6 volle Zyklen mit deinem iPhone chargen. Aber wo natürlich das Thema ist Lithium und höhere Sprengkraft als Dynamit. Mhm. Deswegen muss es extrem sicher sein und wir haben extra Chips drauf gebaut, dass du da nichts umlöten kannst oder sonstiges. Kannst keine Bombe drauf. Kieran hat aus Versehen sogar mal reingebohrt, weil er Freiräume gesucht hat und voll in eine Zelle rein und da ist nichts passiert. Also klar, der Bohrer war weg, den hat es weggedampft, aber der ist nichts implodiert links und rechts, sondern die Zelle konnte, also du konntest den Akku noch komplett benutzen. Und das ist so ein bisschen High-End-Shit.
Du hängst jetzt ja tief drin. Ist Lithium-Ion auch die Zukunft? Oder gibt es irgendwas, was danach kommt?
Es gibt immer was danach. Du musst dir so vorstellen wie Benzin und andere Träger. Lithium-Ion ist ja nur der Träger jetzt in der Form. Im Labor gibt es schon die Zukunft, aber das Hauptproblem ist die Massenproduktion. Also das ist halt so teuer und aufwendig. Und das ist immer, die Maschinen werden jetzt gebaut oder in Design quasi, die das dann wiederum produzieren können. Und wenn die dann fertig sind, gibt es schon wieder im Labor was Neues. Mhm. Und du hast den technischen Loop, der halt natürlich sich stark bewegt, aber immer noch die Frage, bringt uns jetzt mehr? Zerstöre ich jetzt mehr Ressourcen damit, wenn ich das jetzt nutze? Oder was ist so der, also gesunde Menschenverstand sollte auf jeden Fall dabei sein, als dieses Time to Market und auscashen.
Und ihr seid ja im Endeffekt, wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr in der Lage, auch die Batterien auszuwechseln?
Ja, genau. Also es wird auf jeden Fall mitwachsen und das war unser Antrieb oder der Hintergrund, dass der Drive und die ganze Hardware immer wieder abgedatet werden kann. Also wenn du dir heute so einen Drive kaufst, auch in 2-3 Jahren, wenn es dann halt einen neuen Akku oder einen neuen Softwarestand gibt, ziehst du ihn einfach über WLAN wieder auf deinen Drive drauf und schubst. Also dieses, also wie Tesla mit seinem Produkt umgeht, dass du es komplett updaten kannst, das ist bei uns genau dasselbe Fall.
Ihr habt ja sozusagen auch einen Mini-Tesla, ja?
Man nennt ihn im Silicon Valley das Small Tesla from Germany. Ohne Scheiß. Aber wir nennen lieber den kleinen Porsche. Mhm. Ja. Weil wenn du es so nimmst, Tesla, Porsche, ist natürlich nochmal ein Unterschied, also von der Qualität und dem Aussourcen.
Auch vielleicht der Produktionskapazität.
Es kommt darauf an, ich würde es immer danach benennen, was mich zuerst mit in die Serie mit aufnimmt. Insofern, dieser Platz ist noch frei, Leute. Aber die Technologie, die lässt sich ja prinzipiell jetzt tatsächlich überall verbauen. Ja? Also jetzt, ich habe gesehen, Inlineskates sind wieder in. Mhm. Ist das nächste Produkt?
Es gibt so Rocket Start, also Inlineskaten wäre noch kleiner, um ehrlich zu sein. Also du musst noch kleinere Motor dort integrieren und dann kommst du auf eine sinnfreie, es wird dann irgendwann sinnfrei, weil die Leute dann wirklich gefährliche Raketen unter den Füßen haben. Mhm. Und wenn du, sobald du die Hebelkraft verlierst und auf den Hinterkopf fällst, das ist so ein bisschen das, wo wir dann auch gemerkt haben von uns.
Wenn du den Kim machst, sozusagen. Ja. Heute.
Ich bin nach vorne gefallen
und das macht, ich hoffe, du hast einen Helm auf. Da mussten wir wirklich auch selber für uns ein paar Steps dazulernen. Wir waren ja so als Brettsportler, ach Helm, Quatsch, so. Aber wenn dein Kopf nur noch Piep-Piep macht, dann bist du wirklich tot. Wenn dein Herz Piep-Piep macht oder deine Knochen, kannst du alles austauschen. Mhm. Aber dein Kopf ist wirklich das wichtigste Element dort. Und auch ein Helm, dann, hey, Gründer da draußen, designt mal einen geilen Helm.
Also, ich glaube, es gibt ja auch einiges. Ne? Ich glaube, jetzt habe ich gesehen, man kann mit der Apple Watch jetzt mittlerweile einen Helm ansteuern, der dann aufgrund deiner Navigationsfahrweise automatisch blinkt am Kopf.
Es gibt ja verschiedene, es gibt auch für Ski, gibt es auch schon Helme, wo dann irgendwelche AR-Daten eingeblendet werden und hinten ein Rücklicht drin ist. Aha. Aber es gibt keine schönen Helme.
Also der Helm sollte ja erstmal mit der Sicherheit, wenn du jetzt Navigation, ob du mit Apple Watch oder mit einer Brille oder so hologrammmäßig abgehst. Das ist alles dann die Technik, also die Gadgets, die es dann erweitern. Die Leute sind ja vor 10 Jahren mit einer Karte noch ganz normal von A nach B gefahren. Jetzt kommen die meisten Leute ohne Navigationssystem nicht mehr raus. Also das ist so Analogität und Technik, wo integriert man das? Aber vom Drive, also was wir halt produzieren, ist das erstmal das Setup. Dann zu partnern mit solchen Leuten, die so eine Produkte produzieren, ist natürlich super interessant und macht immer super viel Spaß. Und da haben wir echt echt die coolen Typen kennengelernt. Und macht Spaß. Also es verbindet sich so dieses Technik. Kurzer Moment, glaube ich, um das mal abzuschließen, zwecks der Hallentechnik. 2016 oder 15 habe ich auf der Tor dem Audi-Design-Chef unseren Frame in die Hand gedrückt. Und am Anfang war das so dieses totale Startup-Talk. Ja, was macht ihr? Blablabla. Und dann hat er den in die Hand genommen und dann ist seine Kinnleiter runtergeklappt. Und das ist halt ein cooler Moment, wenn du die richtigen Leute triffst und die dich natürlich challengen und du dann sagst, hey, Moment, wir quatschen nicht nur, wir haben abgeliefert. Und da verbindet sich das dann.
Ich kenne das ja auch ein bisschen. Wir machen ja hier auch die eine oder andere Hardware-Nummer. Hast du ja gesehen. Das ist ja natürlich irgendwie auch nochmal ein dickeres Brett, als einfach nur Software zu bauen. Also ist zumindest meine Wahrnehmung. Das heißt, Hardware erstmal tüfteln, das ist ja wirklich tüfteln in Reihenform, so lange rumzutüfteln, weil du machst ja was Neues, was idealerweise andere nicht schon mal gemacht haben, sonst könntest du es ja einfach kopieren. Deswegen musst du ja so lange tüfteln, dass es funktioniert. Und dann ist ja das, was du vielleicht im ersten Teil auch mal angedeutet hattest, als ich sagte, das ist schon ein bisschen komplexer Prozess gewesen, vielleicht mit wasserdicht und schneedicht und was weiß ich alles. Da brauchen wir ja wirklich tatsächlich Ingenieur-Know-how, Produktdesigner und zum Zweiten muss man dann ja die Software auf das, was man da gebaut hat, abstimmen. Das ist ja schon nicht ganz easy.
Das vor allen Dingen das Hauptproblem, also auch bei der Software ist das nicht weniger trivial, weil du nicht einfach nur Gas und Bremse steuerst, sondern den kompletten Raum modulieren musst, weil es irgendwelche Einflüsse, Geschwindigkeiten, Nässe und sonstiges dazukommen. Und das ist eigentlich so der richtige Abfuck. Also dass du nicht sagen kannst, hey, hier so Arduino-mäßig, bla bla bla, plus minus, jetzt geht's los, sondern diese Komplexität, die dann immer entsteht, und bei der Hardware ist es vor allen Dingen dann der Bummer, dass du immer wieder warten musst. Also dadurch, dass du nicht alles in-house mit, klar, 3D-Druck, da bist du ja irgendwann mal raus aus dem Level, aber wenn du dann halt richtig viel Vorserie produzieren lässt, um zu gucken, passt das auch, und dann halt auch FEM-Analyse, also finite Elemente zu testen, wo bricht was, da ist das ein komplett anderes Game, wo du mit natürlich immer Profis zusammenarbeitest, die aber dann natürlich eine Reply-Zeit haben, du das wieder einklingen musst, und das frisst Ressourcen ohne Ende, als hier zu sagen, hey komm, wir schließen uns ein, Pizza auf mich, Bier auf mich, die ganze Nacht wird durchgecodet. Ja, so. Das ist so ein bisschen, was ich eigentlich an der was Software cool ist, aber wir brauchen erstmal eine richtig geile Hardware, um jetzt richtig coole Software zu bauen. Ja, also so den Treiber davor, dass das adaptiert ist, und mit unserem Ökosystem, was wir gebaut haben, ist eigentlich für alle Mobilitätsanbieter vom E-Bike bis Segway, dass die sich eigentlich da anschließen könnten. Wissen die zwar noch nicht, das müssen wir jetzt erstmal Zeit nehmen, um das richtig zu verkaufen, aber die Grundlagen sind da gelegt, also das Fundament haben wir so gebaut, dass wir ein anständiges Hochhaus drauf bauen können und nicht erstmal nur einen kleinen Schuppen, dann reißen wir es wieder weg und wieder neu. Und diese Roots, dass wir eigentlich die dicke Eier haben damals, zu entscheiden, hey, wir gehen auf Ganze und nicht nur irgendwie abgespeckte Version, um dem Investor irgendwie ein Bild zu malen und dann nächste Woche eigentlich zu sagen, scheiße, wie kriegen wir das jetzt hin, was wir dort gemalt haben. Ja.
Aber ihr habt einen Investor am Start, der steht euch zur Seite und ist da auch geduldig?
Wir haben einen strategischen Investor, wir haben immer nach Passion Investor gesucht, also der ist nicht Finanzinvestor, ist eigentlich unser Produzent in dem gleichen Maße und versteht lange Prozesse und ist halt nicht dort geldgetrieben. Wir brauchen natürlich auch in der Zukunft, um weitere Sachen voranzubringen, natürlich mehr Kapital und das breitere Kapital, da ging uns das wirklich wichtig, Leute zu finden, die sagen, hey, Geld, klar, das kann man auf unterschiedliche Art verdienen, ich habe es gemacht, ich will es gut einsetzen für einen Mehrwert, ich fühle mich gut dabei, als jetzt jemand, der einfach nur auf Margen und, also, das egal ist, ob das eine Eisdiele ist oder eine Rakete, so, ja. Hauptsache, das bringt eine coole Revenue und er hat auf irgendeiner Party einen coolen Stock zu erzählen. Also das ist, da haben wir mal gesagt, macht ihr euer Ding, verkauft irgendwie, keine Ahnung, Kaugummis. So irgendwas, was Consumer Goods, was einfach geht, das kann man ziemlich gut durchmischen. Aber da haben wir echt richtig Glück gehabt, diese lange durchhalten, und jetzt kommen natürlich auch immer mehr Leute auf uns zu und sagen, hey, also für manche Leute spielt halt Geld keine Rolle, und die haben wir auch durchaus schon kennengelernt, aber wenn man dann den Leuten dort wirklich was Cooles zeigen kann, wo man richtig viel Arbeit reingesteckt hat, dann beginnt es bei den Leuten auch zu ticken. Und das macht Spaß. Das kommt mir richtig Freude auf.
Was wäre so ein Wunsch, wenn du jetzt mal, ich sag mal, der Politik in Deutschland was mit auf den Weg geben könntest? Was wäre so deine Anforderung an die aktuelle Regierung, wo man sagt, so hier, das wäre ein konsequenter Schritt?
Ich hätte jetzt fast gesagt, lest keine Bild-Zeitung. Einfach nur aus dem Grund, als Politiker bist du ja da irgendwann hingegangen, um was zu bewegen. Und das wirklich dann auch durchzuziehen und sich dazu verbünden, egal gegen diese modernen Meinungsmacher, die du dann hast. Also wirklich was durchzuziehen, kann ich euch nur empfehlen. Bleibt dabei und bringt Deutschland wieder an den Pol, wo wir schon mal standen oder auch stehen wollen. Also wo jeder sich auch identifizieren kann, technisch dort einfach die Leuchte zu sein global. Und dann natürlich auch solche Produkte mit zu integrieren. Also es bringt uns nichts, den die Zero Emission auszukoren und dann im Prinzip Produkte überhaupt nicht in den Markt zuzulassen oder dort den Mut zu haben, dort neue Testballons zu bauen. Wirklich dort auch Deutschland als Denker und Gründerland dort voranzubringen. Das wäre ein wirklich guter Move. Ansonsten Nachhaltigkeit. Deutschland macht ganz viel richtig. Weniger Stress in der Form, so die Sachen immer so kleinkariert zu sehen, würde dem Ganzen vielleicht gut tun. Aber vielleicht kommt auch gerade dadurch diese Performance erst zustande. Also wir machen da ganz viel richtig in Deutschland. Auch die Politiker versuchen ihr Bestes. Aber gerade in Richtung E-Mobility, neue Produkte, würden wir uns manchmal mehr Supporter wünschen.
Das längste und beste Schlusswort der Welt. Also, wir sind auch schon durch. Wahnsinn. Mensch, Jungs.
Super,
cool. Das war Bright New Future, zweite Staffel, zweite Folge, zweiter Teil. So, 2-2-2. Ja, Johannes, schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. War ein spannendes Thema.
Es hat Spaß gemacht, das Bier hat auch geschmeckt. Jetzt verabschieden wir uns in den wohlverdienten Feierabend, aber nicht ohne euch zu bitten, uns einen schönen Like da zu lassen bei iTunes und was euch sonst so einfällt. Ihr habt uns ja auch irgendwo gefunden, genau da gerne auch eine Bewertung schreiben oder was euch bewegt, mit wem wir mal reden sollten oder wie auch immer. Fällt dir noch was ein, Kim?
Nee, also ne, ich denke, was euch bewegt, das bewegt uns vielleicht auch. Und wenn es was mit der Zukunft zu tun hat im weitergehenden Sinne, dann macht es sicherlich Sinn, das uns mitzuteilen.
Ja. Mutti hat mir mein Taschengeld nicht gezahlt. Okay, sowas könnt ihr für euch behalten, das kriegt ihr dann anders hin. Auf jeden Fall solltet ihr euer Taschengeld bei Mellow Boards lassen. Und wir verbleiben dann erstmal. Tschüss, ne?
Ciao.
Tschüss.